Ja, vielen Dank. Das letzte war schon eine Überleitung. Wenn Sie an meine Überschrift denken, Eingliederung in die Bundesrepublik, ja, sehr schön, danke. Eine Erfolgsgeschichte, ja, damit ist alles gesagt. Punkt, Ausrufezeichen, ich hätte mir mindestens ein Fragezeichen gewünscht. Sie müssen heute mit mir vorlieb nehmen. Sie haben es schon gehört, Professor Schröder hat einen anderen Termin und ich will Ihnen auch verraten, es ist wirklich ganz ehrlich, er wäre lieber hier gewesen. Wir sind ungefähr gleichzeitig abgefahren. Er hat noch einen Stoßseufzer getan. Du hast es gut. Ob ich es so gut habe, ich muss ehrlich sagen, Herr Gebauer, ich verstehe Sie gut. Als ich in Kontakt zu Herrn Haldefleiß dieses Thema gesehen habe und gesehen habe eine halbe Stunde, habe ich gesagt, naja, gute Idee. Aber ich bin heute, seit ich hier bin, schon beruhigt, denn wir müssen nicht alles doppelt und dreifach erzählen. Ich habe viele Stichworte, die ich aufnehmen kann und die ich auch aufnehmen werde und deswegen auch hoffe, dass ich ein bisschen Zeit jetzt einhole. Fangen wir mal hinten an, eine ganz persönliche Sicht, eine private Sicht. Ich habe sehr viel zu tun mit Menschen, die aus der DDR sind, liebe Kollegen von mir, also fast täglich, fast alle freigekauft. Irgendwann, ich habe das schon mehrfach gesagt, werde ich mal ausrechnen, mit wie vielen Jahren DDR-Gefängnis ich das so eigentlich immer zu tun habe. Ich habe es aber noch nicht ausgerechnet, aber etwas ganz anderes. Auch durchaus noch bezeichnend für die Gegenwart. Ich werde das so ein bisschen mal historisch danach zeichnen. Ich war vor ungefähr 2 Jahren in Baden-Baden. Das ist ja richtig weit im Westen. Und ich habe da einen Vortrag gehalten. Da ging es um Staatssicherheit und Jugend und so weiter. Trotz schwüler Hitze war es restlos ausverkauft. Sehr viele Leute im Saal. Und darum geht es mir jetzt. Es standen mehrere Zuhörer auf, meldeten sich und sagten so mit Blick auf ihre Nachbarn, wie ich später erfuhr, es waren auch wirklich Wohnungsnachbarn, jetzt, wo Sie da sind, können wir endlich mal laut sagen, dass wir aus der DDR kommen. Endlich ist hier mal jemand, der ein gewisses Verständnis für uns weckt. Und Sie haben dann erzählt, und die Nachbarn hatten leicht versteinerte Mienen. Wir haben uns das die ganzen letzten Jahre nicht getraut, wir haben das verschwiegen. Und Integration, eine Erfolgsgeschichte, deswegen bitte bei mir ein virtuelles Fragezeichen mitdenken. Wir haben es hier mit einem geschichtlichen Prozess zu tun. Es gibt die Zeit bis 1961, sagen wir mal die Gesamtzahl, ungefähr 5 Millionen Menschen. Auf die eine oder andere Weise, ich will da auch nicht differenzieren. Wie Sie gesagt haben, überwinden die Mauer, wie auch immer, vor 61 gab es die Mauer noch nicht. Es gab verschiedene Methoden, dieser Flut sozusagen Herr zu werden. Der erste Datum dafür wäre das NRG, das Notaufnahmegesetz von 1950. 1953 eine andere Situation, da haben wir es dann mit dem Bundesvertriebenengesetz zu tun. Es gibt da erstmalig eine neue Definition, das Vertriebenengesetz definiert erstmalig Vertriebene und, wie es so schön hieß, SBZ-Flüchtlinge. Entscheidend ist, mit den aufgeführten Rechten hier sollte eine bessere Eingliederung ermöglicht werden. Und diese SBZ-Flüchtlinge, das ist das Entscheidende, wurden weitgehend den Vertriebenen gleichgestellt. Ein Novum in der Flüchtlingspolitik. Ein Novum insofern, es bedeutet eine politische Anerkennung als geschädigte Gruppe eigenen Rechts. Also nicht wie vorher eine, wie soll ich sagen, eine bloße Maßnahme einer gewissen Notstandsbekämpfung dieser Sache Herr zu werden, sie finanzieren zu können. Was Sie auch nicht vergessen sollten, ist, Sie haben eben auch gerade von der Sogwirkung gesprochen, mit Blick auf den 18. Mai 1990. Diese Sogwirkung war durchaus auch vorher schon ein Problem, nämlich auch 1953. Es gab durchaus ernstzunehmende Stimmen, die gesagt haben, wenn wir solche Rechte hier etablieren, verstärken wir die Sogwirkung und so wurde das immer begründet. Wir müssen sehr genau überlegen, ob das nicht den gesamtdeutschen Interessen zuwiderläuft. Ich will das jetzt in der Kürze der Zeit nicht weiter ventilieren, wie weit das Schutzbehauptungen sind. Aber Diese Sogwirkung, die Furcht vor dieser Sogwirkung, die war auch immer schon da. Nach 1961 haben wir andere Klientel der Übersiedler, Ausreiser und so weiter, wesentlich Rentner, Freigekaufte spielen eine Rolle. Das muss ich mal zwischendurch sagen. Wir haben immer wieder das Elend der Definition. Insofern war ich sehr froh, dass Sie deutlich gesagt haben vorhin, da keine Differenzierung machen zu wollen. Wenn ich nur mal an dieses ja, wahrscheinlich böse Wort von Wirtschaftsflüchtlingen spreche. Was heißt denn das? Das wird also in herabsetzender Absicht natürlich gebraucht, das ist ja keine Frage. Aber ich habe da ein anderes Angebot. Als Egon Krenz dieses Wort von der Wende in die Welt setzte, da sagte ein Kollege von mir, na ja, er hat in einer Beziehung recht. Wenn ich mir da angucke und wenn man das in DDR-Sicht im Westfernsehen da sah, da wendet sich wirklich was. Nämlich mit Blick auf Prag und Budapest, da wendet sich durchaus die jüngere Generation endgültig ab von dieser DDR. Also dieses Abwenden halte ich für ein besseres Stichwort als Wirtschaftsflüchtlinge. Aber wir haben immer wieder dieses Elend bis hin in die Gesetzgebung dieser Definitionsprobleme, was auch natürlich Bände spricht. 1984, Sie haben das ausführlich angesprochen, eine besondere Situation. Es wird eine Schleuse geöffnet sozusagen und Sie haben recht, es sind bestimmte Regionen in der DDR, der Großraum Dresden gehört dazu. Es ist eine Welle, denn schon im ersten Halbjahr haben wir ausweislich der Statistik ungefähr 32.000 Menschen, die die DDR verlassen. Davon sind zwei Drittel Erwerbstätige, überproportional viel Männer. Und auch das ist ja ein Thema, wenn wir über Integration reden. Sie haben ja auch schon darauf verwiesen, nur jeder Dritte hatte Verwandte in der Bundesrepublik, was immer das für einen Stellenwert haben mag. Zu den Motiven, und jetzt sind wir wieder bei der Definition, will ich das mal ein bisschen aufgliedern. Die klassischen Motive, die immer genannt werden, fehlende Meinungsfreiheit, politischer Druck, beschränkte Reisemöglichkeiten, häufig eine pauschale Ablehnung der DDR, oft verbunden mit einer dezidiert antikommunistischen Einstellung. Wobei Wissenschaftler machen das ja immer so, man so schön differenzieren kann. Das klingt auch sehr harsch. Ein geringer Bildungsgrad hat eher materielle Motive und die höheren Bildungsgrad, zumindest antworten sie bei Befragungen darauf, machen immaterielle Gründe, ideologische Gründe geltend. Also nichts weiter Erstaunliches. Interessanter sind die Erwartungen. Also 1984 ist die Gruppe, die relativ gut untersucht ist. Ansonsten in der frühen Zeit ist das die Flut, der muss man irgendwie Herr werden. Da geht es immer nur, wie man das finanziert. Aber hier 1984 gibt es durchaus schon Erhebungen bei den Beteiligten. Und sie werden nach ihren Erwartungen gefragt. Selbstverständlich eigentlich für alle gilt, dass sie bessere Lebenschancen erwarten in der Bundesrepublik und dabei erwarten, individuell ihr Leben besser selbst bestimmen zu können. Was ja schon wieder ein anderer Zungenschlag ist, wenn wir einfach so lapidar immer von Wirtschaftsflüchtlingen sprechen. Das ist ja etwas ganz anderes. Natürlich spielt hier die Wirtschaft auch eine Rolle, aber bessere Lebenschancen meint doch sehr viel mehr. Die Arbeitsbedingungen, auch das, kein Wunder, das ist eine übergroße Zahl. Über 70% erwarten in der Bundesrepublik bessere Arbeitsbedingungen in der DDR. Und dann wird nach einiger Zeit immer wieder erhoben, die Zufriedenheit mit dem gefundenen Arbeitsplatz. Es sind einige, die finden nicht so schnell einen Arbeitsplatz. Und die Erfahrung, da zeigt sich, dass der Optimismus des Anfangs sinkt und der Pessimismus zunimmt. Was auch damit zu tun hat, so ist das nun mal im wirklichen Leben, wenn wir das Materielle betonen, sehen, so ist es auf der Hand liegend, die besseren Konsummöglichkeiten, alles das, was damit zu tun hat, da gewöhnt man sich schnell dran. Und das wird nun mal als selbstverständlich gesehen. Das heißt, der Blick wird alleine deswegen kritischer. Sodass bei den 84, bei denen, die befragt worden sind, sozusagen resümierend fast ein Jahr so danach die Aussage getroffen wird, das ist immer so mit einem Fragebogen. Also 39% stimmen der Aussage zu, ja, wir sind in ein fremdes Land gekommen. Das wäre 84 in der ersten Woche ganz anders ausgefallen. Also das beschreibt so ein bisschen die Motivation. Die Reaktion der Bundesdeutschen ist jetzt interessant. Das ist auch interessant, nicht nur jetzt historisch, was bis 61, dann 84 so, wenn ich mal so ein paar Daten nenne, aber auch für die Situation nach 89 oder noch 89, als es wieder solche Wellen gab. Ganz klare Botschaft von Seiten der Bundesdeutschen, wenn man das immer so statistisch sieht, überwiegt die negative Beurteilung der Übersiedlungswelle. Hierbei, besonders bei Älteren, dabei ist es jetzt etwas kompliziert. Warum bei Älteren? Man hat in Interviewnachfragen festgestellt, dass viele dieser Älteren Menschen waren, die auch aus der DDR gekommen sind, aber sehr viel früher. Und die so die Haltung kamen, jetzt kommen die auch noch. Wer weiß. Und da gibt es ein Bild, ein ziemlich verfestigtes Bild. Was sind das für Leute? Wenn man Arbeitslose in der Bundesrepublik befragt, sagen die, naja, wir lehnen die deshalb ab, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Da gilt also das Gleiche, was man schon immer bei Gastarbeitern geltend gemacht hat. Und, jetzt wird es unfein, zu dem Bild gehört, dass man viele, die aus der DDR kommen, für Querulanten hält, die sich nirgendwo einordnen, jetzt kommen die zu uns, oder auch Spione. Wie wir heute wissen, das war ja gar nicht so falsch. Markus Wolf hat es ja eigentlich denkbar leicht, immer in den Häftlingsfreikauf ein paar seiner Kundschafter des Friedens mit reinzupacken. Wir haben sich intern sehr darüber gefreut, dass die Bundesrepublik dafür Geld bezahlt hat. Also, diese ganze Integration, in der Tat, was wir darüber wissen, das kommt mit der Gastarbeiterwelle erst in den Blick der Wissenschaft und deren Integration in die westdeutsche Gesellschaft wird gespiegelt. Das wird jetzt erweitert auf die Menschen, die aus der DDR, aus welchen Gründen auch immer, kommen. Und man stellt fest, die müssen sozusagen eine zweite Sozialisation durchleben. Ich will Ihnen das wissenschaftlich nicht herleiten, Sozialisation im Erwachsenenalter und so weiter. Und zwar ist das besonders schwierig, diese zweite Sozialisation, wie man sich unschwer vorstellen kann, weil sie in aller Regel gegen bereits Erlerntes und Erlebtes erfolgen muss. Das heißt, das Geringste, da haben Sie ja auch darauf verwiesen, ist ja noch die Sprache. Ich sage jetzt auch nichts über Sachsen oder Bayern. Also das Geringste ist noch die Sprache und geschichtliche Tradition. Da ist die Differenz vergleichsweise gering. Aber jetzt kommt etwas anderes hinzu und dann in der späten Phase 80er Jahre ganz stark, nämlich Wahrnehmungsprobleme. Und diese Wahrnehmungsprobleme erleben wir nach 1989 noch mal in aller Härte. Das heißt, der Glaube, den viele Menschen mir auch immer wieder bestätigt haben, ich habe ohne Ende Lehrerfortbildung noch zu Lebzeiten der DDR gemacht, also bis 1990, bis zum 3. Oktober und dann danach auch. Da wurde ich jeden Tag mit diesen Wahrnehmungsproblemen konfrontiert. Eine in der Zigarettenpause, eine Standardfrage an mich lautet immer: Waren Sie mal in Großbritannien, waren Sie mal in Belgien? Das war mir dann schon nach einiger Zeit klar, worauf die Frage zielte. Ja, das ist ja schlimmer als bei uns, das ist ja grässlich. Ich sage es mal ein bisschen ironisch, also zu glauben, wenn man immer nur Denver und Dallas guckt, zu wissen, wie der Westen funktioniert, hat sich als großer Irrtum herausgestellt. Und weniger ironisch, es hat sich eine Haltung etabliert, ja, wie der Westen funktioniert, das wissen wir. Und deren Problem ist doch nur, dass die nicht wissen, wie die DDR funktioniert. Also da war schon immer und ist bis heute eine große Distanz spürbar. Ich sage bis heute auch deshalb, weil wir als Forschungsverbund SED-Stadt gerade beendet haben, eine zweite große Schülerstudie, über Geschichtsbilder, geht es auch um das Bild der DDR, deutsche Teilungsgeschichte. Und wie sowas weiterwirkt, sehen Sie daran, wir haben die erste Studie, wo wir 7000 Schüler befragt haben, geografisch sehr gespreizt. Also absichtlich, planmäßig sind wir ganz weit in den Westen gegangen, nach Aachen zum Beispiel, und haben Folgendes festgestellt: Wenn ein Schüler heute, 10., 11. Jahrgang, der also keine originären DDR-Erfahrungen natürlich haben kann, antwortet exakt so wie sein Schulkollege in Brandenburg oder im Ostteil Berlins, wenn denn die Familie aus welchen Gründen auch immer sowas wie einen DDR-Hintergrund hat, wann auch immer diese Familie gekommen ist. Das ist ganz erstaunlich. Das heißt also, hier trennt uns doch eine ganze Menge. Wenn wir, und das wird in den wissenschaftlichen Untersuchungen immer gemacht, wenn wir über Integration reden, und das ist mir zu verkürzt, da reden wir immer über die Integration an den Arbeitsplätzen. Thema 1, Thema 2 haben wir eben gehört, Rente, anderes Thema, ganz wichtig. Aber man könnte natürlich jetzt sagen, ja, Integration tadellos gelungen, gar kein Problem. Denn typisch für viele, Sie haben, oder das wurde in dem Film, Herr Geber, vorhin gesagt, Aufbruchstimmung bei vielen. Das heißt, eine, und wir haben ja auch Schilderungen gehört der eigenen Ausreisegeschichte, das geht häufig einher, dass man sich dann über die Jahre, die es meistens dauert, eine hohe Ich-Stärke, wie Psychologen das nennen, aneignet. Das heißt, eine gewisse Beharrlichkeit, Selbstbewusstsein, gestärkter Individualismus. Das ist natürlich richtig und gut für die Motivation, in diesen Arbeitsprozess im Westen sich zu integrieren. Was Wahrnehmung wieder angeht, also die zunächst mal nicht so auf der Sonnenseite sind, die einige Zeit der Arbeitslosigkeit durchleben müssen, von denen kommt immer wieder die Aussage, naja, von Arbeitslosigkeit, das haben wir natürlich gewusst, das haben wir im Westfalen, das war uns ja alles bekannt. Aber wir konnten natürlich nicht einschätzen, was es wirklich bedeutet, arbeitslos zu sein. Überwiegend tut jedoch die hohe Motivation, und viele gießen das in die Formel: Hier lohnt es sich zu arbeiten, hier weiß ich, wofür ich arbeite. Nicht verschweigen soll man die Gruppe, die relativ gering ist, die einen beruflichen Abstieg in Kauf nehmen muss. Das sind interessanterweise aber die, die sozusagen am nächsten Tag schon einen Arbeitsplatz haben, wegen dieser hohen Motivation. Aber was für viele ein Integrationshemmnis ist, dass sie sich am Ende der Betriebshierarchie irgendwo wiederfinden. Wenn wir das jetzt umrechnen in Kaufkraft, das ist ja alles schön und gut. Das sind ja statistische Zahlen. Das nützt mir nur nichts. Jetzt, Boris Becker hat das immer gerne gesagt, rein mental. Das erleben viele. Und gerade auf dieser Ebene, Nichtfacharbeiter, Hilfstätigkeiten und so weiter, ist die Diskriminierung am verbreitetsten. Arbeitsplätze wegnehmen, die sind erst so kurz hier und schon haben die Arbeit und so weiter und so fort. Oder auch eine gängige Diskriminierungsformel, die sind viel zu wählerisch. Die kommen da mit einer Urkunde, irgendeinem Diplom und hier wollen sie und so weiter. Das sind prägende Erlebnisse für viele Menschen und hat einen Hintergrund, der jetzt auch nach 1989 nochmal wieder ganz, ganz deutlich zutage tritt, nochmal besonders bei Frauen, der andere Stellenwert von Arbeitsplätzen in der DDR. Diese Einbettung, dieser soziale Schutz und dieses soziale Zentrum. Vielfach wird in der Bundesrepublik beklagt, die Arbeitskollegen sind die Arbeitskollegen, aber nicht, wir gehen nicht mal ein Bier trinken. Also das war in der DDR gang und gäbe. Da waren die Freunde und die Arbeitskollegen re relativ oft identisch. Das ist hier ganz anders. Die machen irgendwo in der Freizeit was ganz anderes. Diese soziale Komponente des Arbeitsplatzes und das soziale Zentrum Arbeitsplatz wird in der Bundesrepublik vermisst und diese Schutzfunktion wird vermisst. Der Konsumbereich, ich habe schon gesagt, da gewöhnt man sich am schnellsten dran. Und wenn wir mal so über Integrationsleistungen sprechen müssen, das soll jetzt nicht ironisch über die, die da gekommen sind, herziehen sein, sondern einfach eine Tatsache, was vielen überhaupt nicht erspart bleibt, ist das Erlernen einer rationalen Konsumentenhaltung. Das heißt, aus dieser DDR geworfen zu sein in diese überbordende Sachen, also gerade hier in Berlin, die immer gleichen Schilderungen, die mir dann immer erzählen, oh, und dann waren wir das erste Mal im KDW. Naja, okay, der Rest können Sie sich denken. Das wiederum, das erlernt man relativ schnell nach so einer Anfangseuphorie, also diese rationale Konsumhaltung. Jetzt kommt etwas hinzu, wo diese hohe Motivation, diese hohe Integrationsbereitschaft auch diesen Menschen aus der DDR häufig auf die Füße fällt. Denn es wird Konsumverzicht geübt auf die Dinge, die das Leben so schön machen, so auf Rauchen, Kneipe gehen, Restaurant gehen, zugunsten von dem Erwerb sogenannter langlebiger Konsumgüter. Sodass wiederum die Sozialneider sehr schnell dabei sind und zu sagen, was? Die sind erst 2 Jahre hier und die haben die neueste Generation Fernseher, Gefriertruhe, Auto und so weiter und so weiter. Ein Phänomen in meiner Heimat Niedersachsen erleben wir das seit ein paar Jahren identisch mit den sogenannten Russlanddeutschen. Konsumverzicht, große Familienclans, die sich da Häuser bauen und so weiter. Ich will Ihnen die Reaktion der Eingeborenen meines Geburtsdorfes jetzt gar nicht genauer schildern. Also sehr häufig Sozialneid oder gar die bösartige Vermutung eines illegitimen Erwerbs üppiger Sozialleistungen abgezockt und so weiter. Das führt ganz häufig, ich kann immer nur statistisch sprechen, also für Einzelne gilt das überhaupt nicht. Aber bei vielen gilt, dass der bevorzugte Sozialkontakt aus diesen ganzen Erfahrungen oft gezielt gesucht wird bei Menschen mit gleichen Erfahrungen. Also bei den ehemaligen DDR-Insassen. Das hat mir damals vor 2 Jahren in Baden-Baden die auch bestätigt. Also mit denen kann man mal reden, denn ne, zurück mein Besuch in Baden-Baden, denn sofort, wenn wir, deswegen haben wir es ja nicht gesagt. Weil sofort werden die ja und die und auch wer weiß, was die in der DDR gemacht haben und jetzt zocken sie hier ab. Also man konzentriert sich darauf und es entsteht so ein Effekt, dass man auch über den Verlust der Heimat, das ist ja nochmal wieder was anderes, redet. Nicht? Sie haben über Dresden gesprochen. Dresden, jetzt auch noch eine ganz bedeutende Stadt. Viele geben diesen Heimatgedanken nicht auf. Sie wollen ohne Wenn und Aber weg aus der DDR, aus welchen Gründen auch immer. Aber trotzdem bleibt es ihre Heimat. Es ist etwas anderes, verstärkt nur die Probleme. Tja, und dann die Verwandtschaft. Wie Karl Kraus ja schon mal richtig formuliert hat, die Verwandtschaftsbande trägt ihren Namen zurecht. Die Verwandtschaft, ja, da gibt es die berühmten Fälle, die Westverwandtschaft, die mal in der DDR zu Besuch war. Mit einem geliehenen Mercedes, ich karikiere das jetzt erstmal so. Und was weiß ich, was Sie sonst noch erzählt haben. Und jetzt trifft man die, um Gottes Willen. Die sind gar nicht so begeistert. Und auch das gilt natürlich nicht pauschal. Diese Probleme mit der Verwandtschaft scheinen zu überwiegen. Es gibt zusammenfassend eine gewisse Rückorientierung auf die DDR als Heimat, was Sozialkontakte angeht und so weiter. Das ist ein deutliches Phänomen. Das ist übrigens auch, wenn man jetzt Pendler befragt, auch immer wieder ein Argument. Ja, arbeiten bleibt mir nichts anderes übrig, aber hinziehen in den Westen auf keinen Fall. Die neuen Erfahrungen seit 89 im Vergleich zu dieser Welle 1984, trotz hoher Arbeitslosigkeit, gibt es eine bessere ökonomische Lage. Das heißt, wieder, wenn wir Integration nur wieder auf dem Arbeitsmarkt sehen, das geht ruckzuck. Junge Leute, gut ausgebildete Leute, hochmotiviert, was will man mehr? Aber die soziale Integration ist dagegen immer noch erheblich problembeladener. Jetzt kommt etwas anderes hinzu. Diese DDR ist zusammengebrochen, aber im Kopf. Diese DDR hat Folgen im Kopf. Das jetzt empirisch oder wissenschaftlich zu messen, ist immer ganz schwierig. Dann geht es immer über Wahrnehmungen. Und ganz häufig erleben wir etwas, eine Gleichsetzung Staat gleich Staat. Das ist nicht mehr die DDR, Gott sei Dank, aber Staat. Also da sind die Verschwörungstheoretiker wieder ganz vorne, was ich von Lehrern immer wieder auch gehört habe. Der am meisten geschmähte Mann war immer Helmut Kohl mit seinen blühenden Landschaften. Der böse Bube, der erzählt uns sowas. Und wir hier, ich hoffe, es ist niemand da aus diesem schönen Ort, ich nehme das immer als Synonym in Kötzschenbroda. Wir haben hier immer noch kein Mercedes-Werk, weil dieser Kohl einfach nicht will. Der muss doch einfach nur bei denen mal anrufen oder bei BASF, dann bauen die sowas. Und jetzt sitzen wir hier immer noch. Ja, in der DDR, klar, da bedurfte es eines wegweisenden Beschlusses des vierten Plenums des Blablabla-Parteitages und dann wurde Stalinstadt gebaut. Ja, Staat wird gleich Staat gesetzt, ein bestimmtes Staatsverständnis. Ein Kollege von mir hat mal die Eingaben an Erich Honecker gesichtet und ein amüsantes Buch daraus mit Einwilligung der Briefschreiber gemacht. Und er stieß bei diesen Recherchen auf eine Frau, die auch einen Brief an Erich Honecker geschrieben hatte, so eine typische Eingabe: Wenn ich nicht bis zum so und so viel eine Badewanne kriege, dann gehe ich nicht wählen. So, und die war erstens begeistert, dass ihr Brief jetzt veröffentlicht werden sollte. Und hat dann aber auch noch ihr Herz ausgeschüttet und hat gesagt: Ja, stellen Sie sich mal vor, was wir jetzt haben. Damals gab es Theo Weigel noch in politischer Verantwortung. Ich habe dem Weigel vor 4 Wochen geschrieben, der hat noch nicht mal geantwortet. Ja, das hätte es in der DDR nicht gegeben. Also da sind eine Menge Probleme, sodass einige Wissenschaftler ja, wie ich finde, zu Recht immer wieder davon sprechen. Die DDR-Identität entsteht sozusagen mit dem Zusammenbruch der DDR. Das ist im Nachhinein reingespiegelt und vieles verklärt sich natürlich. Das ist auch menschlich und allzu menschlich. Und wie diese Wahrnehmungen problematisch sind, ich nehme noch mal meine Lieblingsklientel, die Lehrer. Wir haben Wirtschaftsseminare gemacht über Wirtschaftspolitik und alles schön und gut. Aber irgendwann sagte mal wirklich ein ausgebildeter Lehrer und sagt: Das müssen wir doch aber jetzt mal zugeben. Alles über 4% Zinsen ist doch kapitalistischer Wucher. Hier scheint etwas länger fortzuwirken. Das ist so eine abgewandelte Verschwörungstheorie. Und weil wir diese Phänomene kannten, ich plaudere da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, war immer meine Lieblingsfrage, die versammelte Klientel zu fragen: Was glauben Sie denn, die Großbetriebe in der Bundesrepublik, nehmen wir VW, Mercedes, BASF, egal, wie viel Prozent machen die eigentlich Gewinn? Ahnen Sie die Antwort? Also gering geschätzt 25%. Gering geschätzt. Das ist ein Bild, verstehen Sie? Da bringt man etwas mit, da nützen auch keine sachlichen Informationen. Das ist ein Bild, da lebt die DDR irgendwo fort. Das heißt nicht, dass die Propaganda gesiegt hat. Nein, der war man ja sowieso, da hat man nichts geglaubt. Man hat die ersten 5 Seiten der Zeitung sowieso nicht gelesen. Aber trotzdem bleiben da schon wieder Boris Becker mentale Prägungen. Das Problem dieser sozialen Integration ist unter anderem, dass dasselbe Verhalten, nämlich ein aktiv sich um einen Arbeitsplatz zu bemühen, Bereitschaft auch sich runterstufen zu lassen, Bereitschaft zu lernen, Bereitschaft Überstunden zu machen, Bereitschaft unterqualifiziert oder untertariflich zu arbeiten, das wirkt in einigen Betrieben wie eine Bombe. Jetzt kommt es noch auf die Branchen an. Sie kennen die größte immer noch Industriegewerkschaft Europas. Da werden solche Leute als potenzielle Streikbrecher angesehen mit dieser Bereitschaft, mit diesem Mut zum Aufbruch. Das sind immer wieder Probleme. Ich habe mich sehr viel auch darum gekümmert. Wie gesagt, ich habe im privaten und beruflichen Bereich immer sehr viel mit Menschen aus der DDR, aus verschiedenen Bereichen zu tun. Und Herr Dr. Richter, das war wieder Wasser auf meine Mühle, als Sie das erzählt haben mit den Schwierigkeiten, die die gemacht haben. Das ist die neue Politik der SED. Diese Seite habe ich mir dann auch intensiv mal angeguckt. Rückgewinnung, das ist klassisch Rückgewinnung. Wenn du einen Ausreiseantrag zurückziehst, dann können wir mal über EOS wieder nachdenken oder im Beruf und so weiter. Das spielt dann zunehmend eine Rolle. Das heißt, diese SED wird auch intelligenter. Das heißt, sie haben gesehen, dass der harte Weg oft der falsche ist und machen sich da schlauer. Das heißt, meine Zeit ist um. Zurück zur Überschrift, Eingriff in die Bundesrepublik Berlin, Verskammer, eine Erfolgsgeschichte, Fragezeichen bleibt, arbeitsplatzmäßig und so weiter, gar kein Problem, aber da sind wir in der Gegenwart, uns trennt eine ganze Menge. Und gerade, und das war für mich das Erstaunliche, hätten Sie mir das vor etwas über 20 Jahren erzählt, ich hätte Ihnen kein Wort geglaubt. Insbesondere das, was wir bei jungen Leuten heute wiederfinden. Nicht zuletzt diese Partei, wollen wir auch nicht vergessen, die immer noch die SED ist. Sie haben ja schließlich Wert darauf gelegt, durch ein Gerichtsurteil das bestätigt zu bekommen. Was mir zu denken gibt, dass diese SED heute großen Erfolg hat. Sie ist eine Rentnerpartei, das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass junge Menschen ihnen auf den Leim gehen. Und genau in diesem Bereich kann diese Partei anknüpfen. Mit dieser rückwärtsgewandten, mit diesem Heimatgefühl, mit dieser rückwärtsgewandten DDR-Identität, klassischer Anknüpfungspunkt, das war eine gute Idee, schlecht gemacht. Ne, Wilhelm Pieck und diese aufrechten Arbeiterführer und so weiter. Und dann kamen die Stalinisten. Tja, wir sind eine Reformpartei, sagen die dann. Das ist etwas, was auf fruchtbaren Boden fällt oder ein bisschen intellektueller formuliert für die Gymnasiastenklientel, die sehr groß ist. Also warum soll die menschheitsbeglückende Idee des Sozialismus durch diese DDR beschädigt sein? Denn vieles war besser. Und ein letzter Satz zu meinem Thema. Ich habe in einer Befragung, in einem Interview einen 16-Jährigen gehabt, ein ganz reflektiertes Kerlchen, der sagte, ja, ich bin selbstverständlich bereit, meine persönlichen Freiheiten einschränken zu lassen, wenn ich das kriege, was ich in der DDR gekriegt hätte. Korrekt muss man sagen, was er glaubt, was er gekriegt hätte. Denn darüber gibt es natürlich gar keine Kenntnisse, was zum Beispiel die Frage, die ich auch immer gestellt habe, beleuchtet. Eine Mehrheit der heutigen Schüler glaubt prozentual gesehen, dass in der DDR mehr Schüler zum Abitur gekommen sind, verbunden damit vollkommen klar freie Studienplatzwahl, das wird gar nicht reflektiert. Das soll der Schlusspunkt sein. Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen jetzt im Zeitrahmen bewegt habe. Dankeschön.
Herr Hilmer, das war eine Fülle von Anregungen, die man jetzt eigentlich in der Diskussion noch erörtern sollte. Die Stunde Mittag hätte ja da sicher einen Zeitrahmen gegeben, aber ich muss jetzt doch mal fragen: Wir wollen die Diskussion ja nicht grundsätzlich im Keim ersticken. Gibt es jetzt eine wesentliche Wortmeldung? Also Fragen gäbe es genug. Ich hätte selber auch die Fülle davon. Aber ich denke, wir sollten das doch der Zuhörerschaft jetzt nicht zumuten, noch weiter hier sitzen zu bleiben. Es ist draußen etwas zu trinken und auch ein bisschen was zu essen. Wir sollten jetzt in die Mittagspause eintreten. Und ich bitte Sie, dass Sie nachher 13 Uhr wieder hier sind, dass wir in der Tagesordnung fortfahren können.